Ja, jetzt spreche ich mit Ludwig Lukmeier, der hat den biografischen Roman »Die Leben des Captain Bilbo« letztes Jahr im Verbrecherverlag veröffentlicht. Da drin geht es um eine Spurensuche, auf der Suche nämlich nach einer äußerst vielgestaltigen Persönlichkeit namens Hugo Baruch. Das war ein Schriftsteller, aber auch Maler, Kneipenbesitzer auf Mallorca in den 30er Jahren, also vor Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs. Dann war er auch noch in Barcelona, Kneipenbesitzer in London und in Sanary-sur-Mer und schließlich auch noch in West-Berlin. Aber auch nicht zu vergessen, er war auch Schiffskapitän, Bildhauer, Schauspieler, Anarchist und Antifaschist und vermutlich auch noch tausend andere Dinge. Ja, der ist schon mit 26 Jahren aus dem Deutschland des Jahres 1933 geflohen, weil er auch fliehen musste. Und war seit seinen ersten Romanveröffentlichungen 1931 oder 32 im Universitas Verlag, glaube ich, in Berlin war das, unter dem Pseudonym Jack Bilbo auch bekannt. Sein wirkliches Leben klingt schon ziemlich wie das einer Romanfigur. Ja, wie sind Sie denn, Herr Lukmeier, auf Jack Bilbo oder Hugo Baruch gestoßen? Waren die von ihm veröffentlichten Romane da in den 30er Jahren oder in den 60er Jahren für Sie noch präsent irgendwie?
Naja, es ist 1963 ein Buch von ihm rausgekommen und das habe ich damals gelesen. Da war ich so 15 Jahre alt und es sind mir auch davon noch ein paar Sachen in Erinnerung gewesen. Aber der Grund, weshalb ich dann anfing zu recherchieren und über ihn Sachen ausfindig zu machen, der war ganz simpel der, dass ich mit ein paar Freunden zusammen im Diener, das ist eine alte Künstlergaststätte in Berlin, zusammensaß. Da war Schriftsteller dabei und Maler und auch welche, die ihn noch aus seiner Berliner Zeit in den 60er Jahren gekannt haben. Und ich habe gerade so eine Liste angefertigt gehabt für Themen zu Radio-Features. Und da hat der Michael Schulte, der hat gesagt, er schreibt doch Jack Bilbo drauf. Und ja, mir war als interessante Persönlichkeit noch so weit in Erinnerung, wurde auch immer wieder von ihm erzählt. Und da habe ich ihn draufgesetzt und genau dieses Thema habe ich dann bekommen für ein Radio-Feature, für ein MDR. Und da hieß es mich dann, da musste ich mich dann auf die Suche machen. Dass er vorher schon Romane, Bücher veröffentlicht hat, das war mir alles nicht bekannt. Die waren auch nicht mehr zu haben im Buchhandel, die konnte man noch mit viel Glück antiquarisch erwerben, aber mehr habe ich da am Anfang von ihm nicht gewusst. Naja, ich habe dann, wie gesagt, eben zum Recherchieren angefangen, das kam mir recht schwierig vor, denn er ist 1907 geboren, wen findet man schon, der sich an ihn erinnert, es waren einige Leute hier in Berlin, die kannten ihn aus der Zeit, nach 1957, also wieder nach Berlin zurückkam und hier eine Bar, eine Kneipe aufgemacht hat. Aber wer kannte ihn aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und gar aus der Kindheit oder Jugend? Und da habe ich dann das Glück gehabt, dass ich über eine Galeristin, Jane England, auf seine Tochter gestoßen bin, die zu dieser Zeit noch in London gelebt hat, später nach Brighton gezogen ist. Naja, zu der bin ich dann nach London geflogen und habe sie besucht und mit ihr Interview gemacht. Und da habe ich dann gestaunt, also sie hat mir einen großen Folianten auf den Tisch gelegt und waren Fotos und Besprechungen, alles Mögliche drin und Fotos. Und da hat sie aber auch noch gesagt, im Speicher oben, da habe ich noch ganz den Koffer voll. Ne? Und naja, mir hat erstmal das gereicht, was ich da bei ihr auf den Tisch gefunden habe. Dann habe ich das Feature geschrieben. Und es ging mir dann aber auch nicht aus dem Kopf und und dann habe ich tatsächlich dann so nach und nach den Plan gefasst, ein Buch über ihn zu schreiben und mich weiter mit ihm zu beschäftigen. Und dann bin ich wieder nach England und habe seine Tochter wieder besucht und dann habe ich Zugang zum Speicher oben gehabt und da fand ich eben wirklich zwei große Koffer, gestopft voll mit Unterlagen. Er hatte sein ganzes Leben gesammelt, mit Fotos zurück bis in die Kaiserzeit, bis in die Victorian Time in England. Seine Mutter stammte aus England. Und mit Dokumenten und Bildern und Zeichnungen von verschiedenen Malern und mit Bildern von ihm und Skulpturen klein. Und also das Haus, der Speicher war voll damit. Und da habe ich dann zusammen mit der Freundin da oben gesessen. Dann habe ich allein aus seinen Unterlagen 5000 Fotos gemacht Und mit so einem Stoß von Kopien bin ich dann nach Berlin zurückgekommen und dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten.
Ja, wenn man so viel Material hat, dann steht man natürlich wahrscheinlich vor dem Problem, es zu ordnen. Und also ich finde, Sie haben das sehr gut gemacht. Also diese geschichtlichen Einblicke haben mir sehr gut gefallen, die Atmosphäre der Zeit. Das ist sehr gut gelungen. Aber es war wahrscheinlich auch schwierig, oder?
Ja, es ist ja schwierig, sich in eine Zeit reinzuversetzen, die man selbst nicht kennt oder nicht erlebt hat. Wie war das in Berliner Kaiserzeit? Wie war das in der Weimarer Zeit? Gut, ich denke, ich habe ganz profunde historische Kenntnisse. Aber wenn man dann eben tatsächlich damit konfrontiert ist, wenn man davor sitzt, wenn man drüber schreiben muss, dann merkt man auf einmal, wie oberflächlich oder wie flach oder wie wenig detailliert das alles ist. Und da muss man sich reinarbeiten. Also ich bin dann wirklich auch viel rumgereist, habe mir in Berlin die Plätze angeschaut und was wo war und was sich wo zugetragen hat. Und das ist dann so, als marschierte man über eine Landkarte weg, unter der eine Folie liegt und darunter nochmal eine andere Landkarte. Und da war das und dort hat sich das ereignet und da die. Und da wusste dann Natascha ungeheuer, die Malerin, über den Kurfürstendamm zu erzählen. Und dann traf ich den Hartmut Topf, der bei ihm als Kellner gearbeitet hat. Und dann bin ich natürlich auch in andere Länder gefahren, geflogen. London kannte ich ja sehr gut, aber da habe ich dann sehr gutes Buch dabei gehabt von Steffen Pross. In London treffen wir uns wieder. Das ist ein Buch über die Orte, wo sich die Emigranten während der Nazizeit und während des Kriegs aufgehalten haben und wo sie verkehrt sind und so weiter. Und dann bin ich da so London abgelaufen und auf die Isle of Man und nach Spanien, wo er seine Lokale gehabt hat und so. Und da, ja gut, da habe ich dann so Zugang auch zur Atmosphäre gehabt. Und wie schaut das da aus? Man muss ja wissen, worüber man schreibt, nicht?
Und dann sind Sie damit zum Verbrecherverlag gegangen und jetzt haben wir diesen wunderbaren Faktenroman vor uns liegen, Die Leben des Captain Bilbo. Hätten Sie vielleicht Lust, ein Stück daraus vielleicht auch vorzulesen aus dem Roman, um sich so ein bisschen besser noch die Atmosphäre vor Augen führen zu können?
Ja, ich habe hier ein Stückchen hier rausgesucht, das lese ich Ihnen mal vor. Also man muss da wissen, er war Galerist während des Zweiten Weltkriegs, hatte eine wichtige, bedeutende Galerie in London, die Modern Art Gallery, wo die deutschen Emigranten großteils bei ihm ausgestellt haben. Also der hat die einzige Ausstellung mit Kurt Schwitters in Großbritannien gemacht, die Kurt Schwitters dort gehabt hat, aber viele andere auch, Heckroth und Janke Adler und so weiter. Und nach dem Krieg war das dann dabei, dann hat er sich mit seiner Frau, er hat 44 geheiratet, ist er nach Weybridge gezogen, hat sich dort ein Haus gekauft und hat das eingerichtet und alles, hat aber nicht die britische Staatsangehörigkeit gekriegt, die haben sich geweigert, weil er immer Ärger gemacht hat. Und da hat er sich dann entschieden, er lässt alles liegen und stehen und kauft sich ein Schiff und geht damit auf Reise. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat sich dann so einen niederländischen Boyer, das ist so ein Küstenschiff mit Auslegern ohne Kiel, hat er sich gekauft und noch eine Pressekonferenz gegeben, ist von BBC übertragen worden, hat er sich dann noch beklagt darüber, wie man ihn da er hat sich immer als Nachfahre eines namenlosen, aber berühmten Piraten ausgegeben, wie man ihn als den Nachfahren eines Piraten da behandelt. Und ist dann losgefahren und ist dann schon fast auf der Themse havariert und ging alles daneben und schief und gut und die Leute in London, die haben auf den Brücken gestanden, ihm zugejubelt. Na jedenfalls, er hat es dann geschafft, dass er bis Ramsgate gekommen ist und da war es aber schon ziemlich spät im Jahr. Und er hat sich ja selbst einen anderen Namen gegeben gehabt, Jack Bilbo. Aber nach dem, was er dann da erlebt hat oder was er geleistet hat, da ging er dann als Captain Bilbo durch die Presse und als Captain Bilbo kennen die Leute heute noch in Berlin, die damals mit ihm zu tun gehabt haben. Und das lese ich Ihnen nun mal vor, das ist 1949, am 30. Juli 1949 ist er aus Weybridge losgefahren. Am 28. August, als sie in den Hafen von Ramsgate gelangen, scheint der Sommer am Ende. Die Wellen haben Kronen aus Schaum, der Himmel spinnt Schleier und die Fischer warnen vor Stürmen. Jack ignoriert deren Warnung, nimmt zwei Pärchen als Passagiere an Bord und am 7. September steuert er aus dem Hafen hinaus. Es bleibt ihm auch anderes übrig. Die Reparatur der Maschine ist teuer gewesen. In der Reichskasse herrscht Ebbe. Und wenn er nicht jetzt den Ärmelkanal überquert, sitzen sie fest. Vielleicht über Wochen, vielleicht bis zum Frühjahr. Und nach Frankreich ist es schließlich nicht weit. Ein Katzensprung nur. Dabei lässt er allerdings den Wind außer Acht. Also das Lightship passiert, das auf die Goodwin-Sandbänke hinweist, ist die Maeolus noch freundlich gesinnt. Er bläst aus dem Norden und der brave Hendrik kommt gut voran. Dann aber dreht der Wind nach Nordwest, die Brisen werden steifer, die Wellen wilder und höher, sodass der brave Hendrik zu tanzen beginnt. Jack rafft das Großsegel und steuert die Wellen im 45-Grad-Winkel an. Am späten Nachmittag kommen harte Böen aus Westen. Der Himmel färbt sich schwefelig gelb. Und als die Dunkelheit einbricht, peitscht ein Orkan übers Wasser. Unter Deck speien die Passagiere ihre Seelen heraus. Joe wünscht sich, in einer Gefängniszelle zu sitzen, während Owo von einem Brecher gegen die Bordwand geschleudert, aus einer Stirnwunde blutend ohnmächtig wird. Dann fällt auch noch Harry in Ohnmacht. Jack aber bindet sich am Steuerrad fest und kämpft gegen Brecher und Orkanböen an. Kämpft bis endlich der Tag graut und der brave Hendrik von der französischen Küstenwache entdeckt wird, die Leuchtraketen emporschießt, um Jack Orientierung zu geben. Nun spricht er selbst, ich habe ihn da immer wieder selbst einsprechend eingebaut. Auslaufen, um uns zu helfen, konnte sie nicht. So fürchterlich tobte die aufgewühlte See. 19 Stunden stand ich jetzt am Ruder. Ich würde es nicht mehr lange aushalten können. Immerhin hatten wir die Küste erreicht. Schwach zitternde Lichtpünktchen verrieten mir Calais. Um in den Hafen hineinzukommen, musste ich zwischen Felsenklippen und einer Sandbank hindurch, konnte das Schiff aber nur in den Wellen halten und vor dem Kentern bewahren, wenn ich auf die Sandbank zuhielt. Eine Katastrophe schien unvermeidlich. Immer wieder riss ich nun mit letzter Kraft das Ruder vom Steuerbord nach Backbord herum. Mit dem Wendemanöver navigierte ich das Schiff näher an die Hafeneinfahrt. Nach einer Stunde hatten wir es geschafft. Bei einem Festessen ernennt ihn die Hafenpolizei zum Ehrenkapitän. Journalisten titulieren ihn als Captain Bilbo. Und als Captain Bilbo, der malende Captain, der es gewagt hat, bei Windstärke 12 den Ärmelkanal zu überqueren, springt ihm sein Ruf nun voran, von Schleuse zu Schleuse. Und es gibt viele Schleusen zwischen Calais und Marseille. 126 zwischen Calais und Paris, 231 zwischen Paris und Marseille, davon manche noch aus Napoleons Zeit. Wer diese Strecke beherrscht, der kann ein Schiff navigieren, weshalb er sich zu Recht Kapitän nennen darf.
Ja, sehr schöner Abschnitt. Ja, man kann es kaum glauben, diese Abenteuer, die er da erlebt hat. Was ist eigentlich für Sie das so persönlich Anrührende vielleicht an diesem Captain Bilbo? Also für mich war das so ein bisschen, dass er halt auch immer wieder irgendwie scheitert, aber sich auch immer wieder aufrappelt.
Wie ist das? Es war im Grunde eine sehr tragische Lebensgeschichte, die er durchmachen musste. Er stammt ja aus einem sehr reichen Berliner Haus, aus einer jüdischen Familie. Seine Mutter war Engländerin, sein Vater war Berliner aus dem Theatergeschäft. Sein Großvater hatte eine Theaterausstattungsfirma, die bedeutendste Europas. Und seine Eltern kamen nicht miteinander zurecht, sein Vater war ein Lebemann, seine Mutter ließ sich dann später scheiden und dann spielte da schon in der Kindheit die Politik rein. 1914, Erster Weltkrieg, Scheidung kurz danach. Seine Mutter nahm ihn mit in die Emigration. Er verlor also im Grunde sein Elternhaus, stand plötzlich da in der Niederlande, in der Fremde. Und seine Mutter war Morphinistin und äußerst schwierig. Ja, und so ging das weiter in seinem ganzen Leben. Und er, sein Vater, also zurückkam nach Berlin da 1919, hat ihn geliebt, er hat ihn abgeschoben, erst in Internat, dann nach Amerika, wo er dann auch auf die Nase gefallen ist und hat eine Unterschlagung dort gemacht und dann kam er nach zurück nach Berlin, ist er das schwarze Schaf der Familie gewesen und hat sich so durch die Zeiten durchgeschlagen. Und ist immer wieder auf die Nase gefallen und hat immer wieder etwas versucht und hat eine enorme Energie gehabt. Da kann man ihn eigentlich nur mit seinem Großvater, dessen Namen er hatte, Hugo Baruch, vergleichen, der auch so ein energischer Mann war, der mehr oder weniger auch mit nichts angefangen hatte, mit einem kleinen Kostümverleih in Köln und dann ein Imperium aufgebaut hat. Und diese Energie, die hat in ihm auch gesteckt. Und immer dieser Wunsch, jemand zu sein, wichtig zu sein, etwas darzustellen und zugleich aber im Grunde nicht keinen Rückhalt gehabt, gar nicht gewusst, wer er ist und versucht, sich eine andere Identität zu geben, anderer zu sein und im Widerspruch gestanden zu allen. Nicht? Ja. Und er war also schon eine Figur seiner Zeit, also in der ganzen Zerrissenheit, die man bei ihm spürt und aus der aber auch wieder zugleich diese Energie kam. Da ist er eine Gestalt der Zeitgeschichte, denke ich. Mhm. Und er war auch Maler. Wir haben vor 2 Jahren eine wunderbare Ausstellung hier gehabt, in Berlin im Max-Liebermann-Haus dort am Brandenburger Tor. Daniel Richter, der ihn auch entdeckt hatte in London, der hat die erste Etage vom Liebermann-Haus für eine Jack-Bilbo-Ausstellung zur Verfügung gestellt. Darüber hat er seine Ausstellung gemacht. Und da kam dann auch die Tochter, die Mary, die kam aus Brighton herüber. Das war eigentlich so die Erfüllung ihres Lebenstraums, den sie da noch gehabt hat. Und draußen hing eine große Fahne mit Jack Bilbo und da kam ihr Vater nochmal, wurde nochmal lebendig für sie. Und das war sehr schön. Ja,
Jack Bilbo war, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Netzwerkknüpfer für Leute wie Kurt Schwitters da im Londoner Exil. Also das hat mich auch sehr angerührt, dass er so eine gute, wie so eine Projektionsfläche, dass man auf so viele Dinge dadurch gestoßen wird, auf Karl Otten zum Beispiel, der auch auf Mallorca im Exil war und auf so viele Sachen oder sogar auf Kafka, auf den Amerika-Roman, weil man da an dieses Vater-Sohn-Ding so ein bisschen denkt. Also es ist ein wunderbarer Roman, dieser Faktenroman, den Sie da geschrieben haben, weil er einen auf so viele Dinge stößt, finde ich.
Ja, was soll ich sagen? Also ich habe mir halt Mühe gegeben. Es ist auch nicht mit dem ersten Schub zustande gekommen. Habe halt immer wieder neu ansetzen müssen und die wichtigen Dinge eben zusammenführen müssen. Nicht? Also es gibt so viele Sachen, weil die sich da um mich aufgehäuft hatten und da musste ich halt das raussuchen und ihm versuchen, so diese Gestalt zu geben, wie ich ihn allmählich zu begreifen und zu sehen begann. Ne?
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für das Gespräch, Ludwig Luckmeier. Und am Freitag gibt es ja eine Lesung hier in Leipzig. Ja, ich hätte noch die Frage, gibt es vielleicht auch neue Texte oder Romane, an denen Sie gerade arbeiten? Das ist natürlich auch interessant.
Ja, ich habe ein Buch jetzt fast fertig. Da kommen noch 1-2 Erzählungen dazu. Und dann bin ich an Roman noch dran, aber der klemmt noch an allen Ecken.